Hallo zusammen, wir sind Michael Krogmann und Wolfgang M. Schmidt und wir haben etwas vor. Wir alle hören Musik, aber wir reden eigentlich viel zu selten darüber. Im Film, da setzt Musik oft dann ein, wenn es den Figuren die Sprache verschlägt. Das soll bei uns nicht passieren.
Ganz genau, denn wir haben Fragen. Welche Botschaften haben die Songtexte? Was sagt dieses Musikphänomen über uns und die Gesellschaft aus? Warum ist gerade diese Band so erfolgreich? Wie entsteht der Sound und wie ist die Musik produziert?
Das interessiert uns und wir wollen Antworten suchen und natürlich auch einfach Lust machen, über Musik zu reden und sie vielleicht hinterher anders zu hören.
Dabei ist ganz egal, ob Pop, Rock, Hip-Hop, Schlager oder elektronische Tanzmusik. Schalalabla heißt unser Format, für das wir nun einen Sender oder Kanal, einen Sponsor bzw. Produzenten suchen.
Wir präsentieren jetzt unsere erste Folge, die Pilotfolge, und zwar zu Rammstein. So könnten auch künftige Folgen aussehen, aber wir sind da völlig offen für Vorschläge. Und ehrlich gesagt, wir hätten auch große Lust, das eine oder andere Lied anzustimmen. Und Michael hat ja quasi seine Gitarre immer dabei.
Und natürlich freuen wir uns auf Kommentare und Feedback. Und wir würden uns wünschen, dass wir bald regelmäßig zu erleben sind. Ob hier bei YouTube, MTV oder eben in einem Podcast.
Nun aber erst einmal viel Spaß mit der ersten Folge von Schalalabla zu Rammstein.
Schalalabla. Ja, liebe Leute, hier sitzen wir nun, Wolfgang M. Schmidt und ich.
Michael. Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist. Was machen wir, Wolfgang? Sag mal kurz.
Wir machen eine Sendung mit dem wunderbaren Titel Schalalabla.
Also herzlich willkommen zu Schalalabla, unserem ersten gemeinsamen Podcast, kann man so sagen. Warum machen wir das Ganze? Wolfgang und ich, wir haben schon zweimal Moins bestritten und die waren erstens sehr lustig, informativ und die haben den Leuten auch zugesagt. Wir haben uns über Schlager unterhalten.
Genau, und dann haben wir uns gedacht, nur Schlager ist ein bisschen einseitig. Ja. Die Popkultur hat so viel zu bieten.
Zum Beispiel Klassik.
Ne? Zum Beispiel Klassik, aber auch darum soll es nicht gehen, sondern wir wollen uns eigentlich popkulturelle, genau, musikalische Phänomene ansehen, anhören, darüber sprechen.
Das ist richtig. Also der Unterschied zwischen Wolfgang und mir ist der, dass Wolfgang immer sehr gebildet und sehr beleuchtend erzählen kann, sozusagen. Ja, ja. Und ich bin immer für das Entertainment da. Und das haben wir uns jetzt folgendermaßen überlegt, wenn wir also über Künstler sprechen wollen, welche Musikgruppe auch immer, es kann eigentlich ja alles sein aus dem Pop-Bereich, dann ist Wolfgangs Aufgabe, sage ich mal, eher das Ganze auf inhaltlicher Basis zu checken, vielleicht so ein bisschen soziologisch
das Ganze. Möglichst ernst und ohne Humor.
Ja. Exakt, möglichst ernst, ohne Humor, das ist ganz wichtig. Ja. Und meine Idee dahinter ist, dass ich für ein bisschen auf die auf die Produktion eingehe, auf die Musikalität, sowas.
Denn, ne? Du hast das gelernt,
denn
muss man
das
sagen.
Exakt, ich habe Tontechnik studiert und bin ja auch seit ewig kein Schlagzeuger und spiele in Bands. Und daher glaube ich, könnte das ganz interessant sein. Oder meinen wir beide tatsächlich.
Ja.
Und was haben wir uns für die erste Folge rausgesucht?
Für die erste Folge haben wir uns wirklich ein Phänomen, das seit Jahr und Tag eigentlich das Publikum spaltet. Ein Phänomen, das immer für Diskussionen sorgt, nämlich Rammstein.
Rammstein. Mann, das ist schon so eine Urgewalt, ne? Irgendwie Rammstein. Wenn du das schon hörst, dann denkst du schon, oh echt, ihr wollt über Rammstein sprechen. Jeder hat doch schon was über Rammstein verloren. Sind seit Ewigkeiten dabei, ich glaube seit 94, 95? Mhm. 95, glaube ich, ne? Wusste ich auch nicht so richtig, ob wir das machen sollen, aber wir probieren das einfach mal. Und ich glaube, wir beide haben halt noch nichts über Rammstein gesagt, deswegen ist es in Ordnung, dass wir das machen.
Ja.
Würde ich behaupten. Wie bist du denn wie ist dein Bezug zu Rammstein? Also ganz persönlich, wann hast du zum ersten Mal mit denen irgendwie, oder wie bist du mit denen in Kontakt gekommen?
Ich kannte die frühen Lieder natürlich, Engel zum Beispiel, weil das auch ein ziemlich großer kommerzieller Hit war. Mhm. Und dann kenne ich natürlich diese ganzen Debatten, immer diese Frage, ist das eigentlich Verherrlichung von Nationalsozialismus? Was bedeutet dieses Video jetzt wieder? Darf man Leni Riefenstahl-Ästhetik zitieren, ohne dass man ins rechte Lager kommt? Das kenne ich als Debatte in den Feuilletons, aber so auch in Fankreisen. Ich kenne auch viele Leute, die Rammstein toll finden. Auch Leute, wo man es gar nicht denkt. Oder auch in Interviews, manchmal in Zeitungen ist man verblüfft darüber. Zum Beispiel die Leiterin der Wagner-Festspiele in Bayreuth. Katharina Wagner ist ein großer Rammstein-Fan.
Wirklich, ja?
Okay. Und man denkt, ach, das ist ja überraschend.
Naja.
Und andererseits dann wieder nicht. Mhm. Ja. Und deswegen fand ich Rammstein als Phänomen immer interessant, wenngleich ich sagen muss, ich habe jetzt nicht viel Rammstein früher gehört.
Okay,
so. Ich glaube, gut. Du aber auch nicht.
Oder? Nee, nein, nein, also ich komme auch nicht aus der Rammstein-Ecke, sage ich mal. Also ich glaube, ich habe andere Musik gehört als du. Also dich, für alle Leute, die es nicht so genau wissen, Wolfgang hört gerne Schlager und Klassik. Ne? Ja. Ich habe früher auch gerne Schlager gehört, muss ich auch dazu sagen. Deswegen gab es eben dieses Moin. Aber seitdem ich das Tontechnikstudium abgeschlossen habe oder auch während des Studiums, habe ich gemerkt, ja, eigentlich ist Musik so facettenreich und ich fühle mich irgendwie überall zu Hause, beziehungsweise kann dann was mit anfangen. Klar, meine Grundausrichtung ist schon irgendwie so ein bisschen rockiger, das will ich schon so sagen, aber ich kann auch mit Hip-Hop oder mit selbst mit Techno oder so kann ich was anfangen. Also wenn es irgendwie mit Liebe gemacht ist und mit Verstand gemacht ist und wenn es mich irgendwie unterhält, wie eigentlich auch ein Film, wenn er dich unterhält, ist es ja egal, was für ein Genre das ist, wenn du eine gute Zeit hast. Und das sehe ich halt mit Musik auch tatsächlich. Und dementsprechend, nee, Rammstein habe ich, meine ersten Bezugspunkte zu Rammstein sind ganz interessant. Ich habe sie nicht über die Texte oder so kennengelernt, eher über die Bühnenshow. Und zwar, ich komme aus Quakenburg, aus Niedersachsen, ein kleines Örtchen und ein Nachbarort. Nordrup ist noch kleiner, irgendwie 5000 Einwohner. Dann haben sie halt früher eine Rockdisco gehabt. Und da haben Rammstein halt eine Show gegeben und das ging durch die Presse wie sonst was, weil die einfach ihre Flammenwerfer und alles, was sie dabei hatten, also die ganze Pyro-Show, haben sie in diesem kleinen Club abgefeuert und die Decke ist nicht hoch. Das sind wirklich nur, weiß nicht, 2,5 Meter oder so. Und diese Flammen über dem Publikum, das muss so beeindruckend gewesen sein. Das hat die Leute so mitgenommen und die kamen ja quasi aus dem Nichts. So, ja. Muss man ja auch mal dazu sagen. Und das ist meine erste Erinnerung, die ich an diese Band habe, glaube ich.
Und der Sänger ist ja Pyrotechniker gelernt.
Das ist einfach
macht es aber nicht mehr selbst jetzt, aus gutem Grund. Es ist sehr gefährlich, diese Show. Sie brauchen wirklich Experten. Und man kann sich bei YouTube ja unendlich viele Clips ansehen. Und tatsächlich ist die Show nochmal, finde ich, beeindruckender, als das jetzt einfach nur zu hören, zu Hause zu sitzen im stillen Kämmerlein und die Musik abzuspielen. Das ist natürlich nochmal ein Erlebnis, das ein ganz besonderes ist da bei diesen Shows. Und was ich bemerkenswert finde, ist ja, das ist ja eine Band, die quasi sozialisiert ist im Osten. Also die auch Lindemann und andere, die in der Punk-Szene, die es in der DDR ganz klein gab, sich umgetrieben hat. Und dort war natürlich Punk auch was ganz, ganz Gefährliches.
Ja, Besonderes, auf jeden Fall.
Ja, und was überhaupt nicht zur herrschenden Ideologie gepasst hat. Und dieses Unangepasste, das haben sie sich dann beibehalten. Also sie haben jetzt nicht gesagt, so, jetzt ist die Mauer weg, jetzt ist alles prima, sondern sie haben gesagt, wir bleiben unangepasst und wir können auch da ein Störfaktor sein. Und sie sind dann aus dieser Punk-Szene, sie haben sich ja dann, kann man sagen, kommerzialisiert. Ja. Ich will das gar nicht irgendwie bewerten, sondern sie sind auf jeden Fall sehr kommerziell erfolgreich geworden.
Absolut.
Und sind aber weiterhin so ein Dorn im Auge von vielen geblieben.
Genau, es ist aber wahrscheinlich ein bisschen abgesoftet mittlerweile, ne? Ja. Also, wenn man jetzt an die ersten Platten denkt, da waren sie super brachial. Wir müssen auch nochmal kurz definieren, wo man sie eigentlich verortet. Das hast du mir letztens nochmal einmal gesagt, was für ein Genre das eigentlich sein soll.
Wovon spricht? Es gibt diesen Begriff neue deutsche Härte.
Ja.
Und man denkt dabei natürlich an neue deutsche Welle aus den 80ern.
Exakt.
Und jetzt neue deutsche Härte. Und das meint als Genre so etwas, dass es also Musik ist, die deutsch ist und die musikalisch wie auch textlich eben so etwas Brachiales mit reinbringt. Etwas, was man eher in der Popmusik nicht vermuten würde. Und ich zähle das jetzt mal im ganz großen Rahmen zur Popmusik.
Ja.
Gleich, das natürlich nicht Britney Spears. Oder
nee, so. Aber du hast vollkommen recht, weil da habe ich mich auch lange mit beschäftigt. Was ist es überhaupt? Es ist schon Popmusik.
Ja.
Sind absolut. Ich glaube, man sagt natürlich, okay, das ist irgendwie Rock oder ein bisschen metalig. Es hat auch übrigens Techno-Passagen.
Ja.
Das ist übrigens diese neue deutsche Härte, definiert übrigens wirklich Hardrock, Metal, aber auch dieses Technoide, was sie ganz viel gemacht haben. Und das ist doch auf jeden Fall sehr poppig, auch mit den Texten. Und was du schon sagst, sie provozieren, aber ich glaube, sie waren damals härter.
Ja,
im Sinne. Also
es ging damals ja auch um den Exzess. Also du hast Techno angesprochen, diese Passagen gibt es. Zu der Zeit gab es die Love Parade. Das war... Also Härte meint nicht unbedingt, dass man jetzt rausrennt und Leute abschießt oder sowas,
okay, klar.
Sondern Härte meint eigentlich, dass man einen Exzess erlebt, dass man körperlich Musik auch nachempfindet und das natürlich besonders bei Live-Shows.
Ja,
das
klar,
ist eine andere Form, der klassische Musikhörer, der sitzt ja da im Opernsessel und hört sich etwas an, unbeweglich, und das ist ein rein innerliches Erlebnis. Und diese Musik ist darauf angelegt, dass man sich auch selbst entgrenzt.
Ja, absolut. Ich meine, die Live-Shows sind spannend, das muss ich schon sagen. Ich habe sie einmal gesehen, auf einem Festival allerdings nur, aber das ist ein Eindruck, den ich, also vorher habe ich Rammstein nicht verstanden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde sie, um das auch nochmal die Anfangsfrage zurückzukommen, wie ich zu Rammstein stehe. Ich mochte es irgendwie nicht. Ich konnte mir auf Album oder auf dem CD, ich fand das irgendwie sehr steril, sehr kühl. Das hast du, glaube ich, im Vorgespräch auch nochmal kurz erzählt. Man hat so ein Gefühl von Leere irgendwie, wenn man viel Rammstein hört. Dennoch, es ist spannend. Es ist irgendwie interessant, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man auf so einer Live-Show war, erst dann hat man das verstanden, wie sie es eigentlich auch meinen. Denn es ist nicht unbedingt ernst gemeint immer, weißt du? Das merkst du halt auch an verschiedensten Stücken. Wenn ich jetzt an meinen Teil denke, wo es darum geht, dass jemand sich selbst verzerrt sozusagen, also sein bestes Stück sozusagen. Ja. Und es wird einfach in der Show aufgegriffen. Mhm. Und das ist einfach total interessant und gut inszeniert und wirklich humoristisch gehaltvoll. Mhm. Und dann stehst du da im Publikum, hast diese brachialen Gitarren, diese präzisen Drums, die Stimme von Till Lindemann, die ja auch sehr charismatisch ist. Ja. Kann man ja sagen, was man will. Aber sie ist auf jeden Fall charismatisch. Und dann stehst du dann gepaart mit dieser Show und dann bist du schon geflasht. Mhm. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich erst begriffen, warum viele Leute sagen, das ist eine tolle Band. Also, das muss man einfach schon mal so sagen.
Und sie ist natürlich eine Band, die extrem mit Referenzen spielt.
Absolut.
Also das ist eine Band, die nicht einfach so da ist, etwas nur Neues schafft, sondern eigentlich das Neue entsteht aus dem Alten. Mhm. Und das schafft sie eigentlich, dass sie das Alte neu kompiliert, verschiebt, ironisiert. Ja. Und wenn wir uns jetzt ein früheres Lied vergegenwärtigen, nämlich Seemann, höre ich das. Und als alter Schlagerfan denke ich bei diesem Lied sofort an einen Song von Zara Leander. Zara Leander war ein großer Star in der Uferzeit, auch in der Nazizeit, ein gefeierter Filmstar, hat danach aber ihre Karriere fortsetzen können. Und da gibt es ein Lied, das heißt, der Wind hat mir ein Lied erzählt. Der Wind hat mir...
Stimmt, sie hat diese ganz tiefe Stimme,
Eine ganz tiefe Stimme, ist ein Kontraalt, also eigentlich schon fast eine Männerstimme, würde man
sagen. Stimmt,
rollt
exakt.
Das R auch so, wie das eben Lindemann tut. Und das ist ein Text, der auch so eine besondere Stimmung aufruft. Also der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Und das beginnt auch schon damit, allein bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. Mhm. Und Seemann fängt dann an mit, komm in mein Boot, ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Ja, das ist etwas, was man gerne auch von Zara Leander mal gehört hat. Nina Hagen hat es ja gecovert.
Und das sehr gut übrigens,
sehr gut. Und das finde ich ein wunderschönes Lied von Rammstein. Das aber anknüpft an diese Uferzeit. Mhm. Und auch da würde man sagen, naja, aber das waren ja so ein bisschen die Durchhaltefilme der Nazis. Zugleich ist dieses Lied von Zara Leander von einem Textdichter, der homosexuell war, der in Haft war während der Nazizeit, der nur aufgrund seiner sehr populären Lieder sich daraus dann befreien konnte. Und zugleich ist dieses Lied dann auch, gerade bei Zara Leander, schießt, also die verkörpert erstmal ein komplett anderes Frauenbild als die Nazis, und es schießt auch über das Ziel hinaus. Da ist nicht irgendwie so eine deutschtümelnde Ideologie. Und hier wird auch so eine Romantik aufgerufen, so etwas Deutsches. Das ist irgendwie auch ein bisschen Theodor Storm oder so.
Stimmt, ja. Da hast ist du
der,
recht.
Wo bleibt der Schimmelreiter?
Muss ich auch denken, ja.
Aber, und ich finde es musikalisch äußerst brillant gelöst.
Es ist ja auch schön mit seiner, er singt ja relativ hoch, auch für seine Verhältnisse.
Ja.
Total, genau. Höhe, und du hast da aber, eigentlich ist es ja auch irgendwie Schlager. Also wie er es performt.
Ja.
Es ist auch, ich weiß nicht, ich habe da, also bei dem Stück, ich finde es auch schön, dass du das rausgesucht hast, weil das finde ich auch sehr markant von dem Album. Mhm. Denn man kann sich da irgendwie mehr mit identifizieren, meiner Meinung nach, weil es ist zwar steril, es ist klinisch, es war früher, das möchte ich auch nochmal kurz erwähnen, früher war alles quantisiert. Quantisiert meint, dass wenn du Schlagzeug spielst, Drum spielst, dass jeder Schlag auf der exakt richtigen Position sitzt. Und das kannst du maschinell machen. Du kannst es zwar händisch spielen, du kannst aber dann nachträglich am Computer mit der Software, wahrscheinlich Pro Tools oder was auch immer, ist egal, kannst du diese Schlagzeug-Hits an die richtigen Stellen bewegen. Natürlich musst du gut Schlagzeug spielen können, keine Frage. Du kannst jetzt nicht zaubern, dann brauchst du keinen echten Drummer. Dann kannst du gleich einen Drumcomputer benutzen. Aber du merkst es, wenn das einfach ohne Fehler und ganz exakt auf dem Raster ist. Mhm. Das meint eigentlich quantisieren. Und damit hast du im Körper ein Gefühl, was du gar nicht beeinflussen kannst. Und es hört sich einfach maschinell an. Es ist nicht dieses, es ist nicht dieser Groove, den man sonst von irgendwelchen Jazzmusikern kennt oder von, weiß nicht, Rhythm and Blues, also ja, die ganze Richtung Rock'n'Roll.
Swing, wo es darum geht, dass man eben nicht exakt die Note
ganz trifft, genau,
sondern so geschickt daneben, dass es gerade deshalb diesen Swing ergibt.
Das macht einen riesigen Unterschied. Ja. Wirklich.
Das ist ein bisschen wie Marschmusik eigentlich bei Rammstein, wo man darauf ausgelegt ist, dass das genau zack, zack geht und dass das im Gleichschritt stattfindet. Und das Witzige ist, es gibt ja einen der berühmten Marschmusiker, Blasmusikern ist Ernst Mosch mit seinen Blasmusikern mit den Egerländern.
Mhm. Ah, ja.
Und der kommt aus dem Swing. Und diese Musik klingt ganz federnd leicht, obwohl das Märsche und all das ist.
Okay,
weil er macht diese Swing-Methode, dass er nicht exakt spielt. Und Rammstein macht so, aber das eben noch exakter, als dass jede Militärkapelle spielt.
Genau, also es ist wirklich absolut präzise. Ja. Das wollen sie aber auch. Und das hat dieses Gefühl der, ja, der Leere, der Kälte, der Ferne. Und das passt natürlich bei Seemann auch wieder hervorragend zur ganzen Thematik. Mhm. Und dann gepaart mit seiner Stimme. Also ich frage mich teilweise schon, wie es klingen würde, wenn sie es nochmal neu aufnehmen würden.
Ja.
Wie sie es dann machen würden. Weil früher waren sie extremst Technik verliebt, das haben sie selber auch gesagt in verschiedensten Interviews. Du kriegst von Till Lindemann kriegst du übrigens nicht viel mit, so aus dem privaten Leben gar nichts. Ja. Aber du kriegst immer was von Flake mit, das ist der Keyboardist.
Ja.
Übrigens sehr sympathischer Mensch, wie ich finde. Mhm. Also da ist dieser Ostcharme auf jeden Fall dabei. Vom Drummer kriegst du viel mit. Von dem Doom nennt er sich als Spitzname. Ich glaube Schneider heißt er, um ehrlich zu sein, bin mir nicht ganz sicher. Und die haben auf jeden Fall das sehr geprägt, also die beiden.
Ja.
Und die sind unheimlich technikbegeistert gewesen und haben aber nie gesagt, wir wollen diesen Sound so haben, sondern immer, wenn es neue Dinge gab, haben sie es verwendet. Mhm. Und das merkst du bei den ersten Alben auf jeden Fall. Ich wollte mal einmal kurz mal eine Liste durchgehen, welche Songs wir da zu finden haben.
Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, weil oft kommt, wenn man sagt, ja, diese Musik ist sehr technisch, dann kommt oft so ein Einwand, das ist alles so computergemacht. Es ist handgespielt,
genau,
aber es ist dann sehr aufwendig bearbeitet. Also auch das ist eigentlich wieder eine große Kunst, die Kunst der Tontechnik, kann man sagen.
Absolut.
Angewendet wird. Also hier geht es nicht darum, das ist nicht der Wendler. Ja? Also
nein, um Gottes Willen.
Ein Rhythmus-Keyboard und dann wird da einfach daraus was gemacht, sondern man wird mit dieser Technik entwickelt man sich zum Virtuosen.
Das muss man auch noch erwähnen, die Musiker, das sind hochspezialisierte Künstler, die absolut verstehen, was sie tun. Und schon damals, schon immer. Also es ist jetzt auch kein Zufall, dass die erfolgreiche Musik machen. Nee. Das muss man einfach sagen. Und wenn ich jetzt mal an das erste Album denke, Herzeleid, wo ja auch dann Seemann drauf ist, aus dem Jahr 95, da hast du halt auch zum Beispiel Asche zu Asche, oder du riechst so gut, das hat so. Auch schon die Intros sind sehr technoid, das ist sehr elektronisch und das hat sich über die ganzen Alben eigentlich durchgezogen. Hier das nächste Album Sehnsucht mit Bück dich oder Bestrafe mich, Engel ist drauf, ein großer Hit von denen.
Ja.
Da hast du immer dieses Elektronische mit dabei und irgendwann kam die ein bisschen die Wende. Das finde ich sehr spannend. Da möchte ich einmal gerne drauf eingehen. Und zwar gab es das Album Reise, Reise.
Ja.
Nach ihrem Album Mutter. Mutter aus dem Jahre 2001, da ist noch Sonne drauf, deswegen kann man es nochmal erwähnen, was auch ein sehr großer Hit war oder immer noch ist natürlich. Und dann gab es Reise, Reise und das ist sehr spannend, weil da haben sie gesagt, ja, wir haben die Technik, wir haben die Möglichkeiten, wir sind eine erfolgreiche Band, wir spielen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatten sie schon zig Millionen Platten verkauft und waren auf jeden Fall dick im Saft, ne? Und da haben sie gesagt...
Schön, dass du Daten sagst. Wir denken kaum noch in Platten.
Exakt. Ich wollte gerade Datenträger sagen. Ist es auch ein Datenträger?
Ja.
Sie ist auch ein Datenträger. Aber sie waren da total angesagt und haben sich dann überlegt, eigentlich ist es nur Musik. Eigentlich wollen wir jetzt mal wieder die Leute erreichen und uns selber auch. Und deswegen haben sie eine Finca in Spanien angemietet, wo die Musiker waren. Und die haben dort in dieser ganz normalen Finca, das war kein Tonstudio, dort haben sie einfach Technik mitgenommen und sich ein Tonstudio gebaut. Mhm. Weil sie einfach sagten, die Technik ist soweit, wir können das jetzt so machen. Aber, jetzt kommt der Knackpunkt, sie wollen nicht mehr nur auf computergenerierte Sounds setzen, bei zum Beispiel Orchestern, orchestralen Sounds oder bei zum Beispiel kannst du ja auch ein Horn oder irgendwelche Streicher, ne? Das kannst du ja immer gut nachbilden mit dem Computer. Das wollten sie alles aufgenommen haben. Die Band war also jetzt in Spanien, hat sich dort verschanzt. Till Lindemann, übrigens schöne Geschichte, hat nicht unten im Wohnraum mit eingesungen, sondern er wollte es in seinem Schlafzimmer machen.
Ach ja.
Er sagte, da fühlt er sich am wohlsten.
Ja.
Also du siehst auch bei diesen Backstage-Aufnahmen, siehst du ihn eigentlich nie.
Ja.
Er hat sich da eigentlich nie so richtig zu geäußert, weil er, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht ist er einfach auch sehr schüchtern. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das ist möglich. Ne? Also das ist, haben wir ja oft in der Popkultur bei so charismatischen Bühnenfiguren, dass sie wirklich ein Privatleben haben. Das ist eine ganz private Seite, die nichts mit der
Bühnengestalt
zu tun hat.
Ja. Und sie sind alle sehr, sehr bescheiden tatsächlich in ihren Aussagen. Nee, wir wollten jetzt mal ins Warme fahren, wir haben jetzt ja Geld und dann, wenn wir eh schon was aufnehmen wollen, dann fahren wir einfach mal nach Spanien. Und diese Orchestergeschichten und alles, was irgendwie echte Sounds sein könnten, das haben sie in Berlin aufgenommen. Mit einem großen Orchester gespielt und dann in einem großen Tonstudio. Das haben dann zusammengebracht und das ist einfach ein tolles Ergebnis. Also dieses Album Reise, Reise, das war auch während meiner Studienzeit eine Referenzplatte.
Ja.
Mit dem wurde viel verglichen, weil es klingt offen. Du merkst, dass das einfach nicht aus dem Computer kommt. Und sie haben es einfach schön arrangiert und auch Stücke wie zum Beispiel Mein Teil ist drauf oder Reise, Reise an sich oder Keine Lust. Ich habe keine Lust zu onanieren. Kennst du ja den Song.
Ja, natürlich.
Da gibt's halt einen richtig schönen C-Teil, in dem er halt singt, mir ist kalt, so kalt. Und wirklich, wenn man das hört und einfach über eine gute Lautsprecheranlage, dann leidest du mit. Wirklich. Und das ist toll. Und da ist es eben eine gute Mischung meiner Meinung nach aus Technik, aus Spielen, also aus musikalischem Verständnis und eben auch aus Lyrik. Also mit diesem Album kann ich mich wirklich gut identifizieren, weil, also das ist für mich das Album, was wirklich
es hat eine schöne Ambivalenz, würde ich sagen.
Exakt, genau.
Weil es ist einmal das Analoge, das sie ganz stark machen, aber es ist eben auch die digitale Bearbeitung, ohne dass das nicht geht. Also es ist nicht einfach nur, wir lassen mal ein Orchester spielen und nehmen das so ab wie bei einem Live-Konzert, sondern es ist eben auch wieder zugleich auch technisch bearbeitet.
Ja, exakt.
Es ist beides und wir haben noch so oft in Diskussionen über Musik so eine Trennung, dass man sagt, also das ist die Musik von Hand gemacht. Es gibt auch von Rainer May so ein Lied, da wünsche ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht,
noch total,
von einem echten Menschen mit dem Kopf erdacht. So, und das ist dann so der Liedermacher mit der Gitarre und auf der anderen Seite sind die bösen Leute, die mit den Computern Musik machen. Und diese Trennung, glaube ich, kann man heute nicht mehr treffen und Rammstein zeigen aber, dass man beides wunderbar kombinieren kann, ohne dass man dadurch platt wird.
Ja. Genau, das hast du schon gesagt. Ja. Also übrigens mit diesem, einmal fernab von Rammstein, dass man Leuten, Zuhörern, Zuschauern erklären muss, dass das jetzt alles gerade echt passiert. Ich bin Schlagzeuger, ich bin jetzt seit über 12 Jahren irgendwie unterwegs und mache, es sind nur Coverbands, aber das macht ja nichts. Trotzdem musst du immer den Leuten wirklich eigentlich mit Hammer auf den Kopf hauen und sagen, nein, ich spiele gerade dieses Schlagzeug und dieser Mensch singt gerade.
Ja.
Das ist nichts vom Band.
Ja.
Das ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr selbstverständlich.
Ja.
Du kannst auf ein Muse-Konzert gehen und dann sprichst du mit den Gästen hinterher und viele werden sagen, es war eine tolle Show, aber einige werden sagen, nee, ich bin enttäuscht. Ich habe doch gemerkt, da kam gar nicht so viel von der Band zurück. Und das ist halt immer dieses Wechselbad der Gefühle. Und das hast du bei Rammstein live auch so ein bisschen, aber sie kaschieren das mit ihrer Show immer ganz gut. Und ich glaube auch, dass, also der Drummer ist wirklich der Christoph Schneider, das ist ein fantastischer Drummer. Und die anderen Musiker, also die Gitarristen hier, der Kruspe, der macht das auch nicht schlecht. So, aber du merkst einfach, dass sie schon live spielen. Bei dem Till bin ich mir nicht ganz sicher, er will auch live singen, aber ich glaube, da kommt schon so ein bisschen was gefüttert dazu.
Was ich bei den Auftritten toll finde, ist, dass sie ihre Fans konfrontieren. Und es ist nicht so ein Umarmen. Also es ist nicht dieser Entertainer-Gestus, das sagt so, jetzt nehme ich euch alle mit auf einen schönen Abend und jetzt erleben wir eine wunderbare Zeit gemeinsam, sondern die kommen jetzt, die machen eine Aufführung und du musst dich dazu irgendwie verhalten und du kannst ausrasten oder in Distanz dazu treten, was auch immer, aber die holen dich nicht ab, wo du stehst.
So schön, dass du das erwähnst, ja, vollkommen richtig. Das habe ich ganz vergessen. Es gibt gar keine Interaktion.
Nee.
Du hast vollkommen recht. Am Ende, glaube ich, gibt es immer nochmal, hey, danke, das war ein Rammstein, schönen Abend.
Sie geben gar keine Zugaben.
Ich glaube, es gibt, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, du hast recht.
Die Show endet.
Ich glaube, du hast recht.
Also wie im Theater gibt es auch keine Zugabe.
Aber es passt natürlich alles gut zusammen. Ja. Auch da ist es wieder unnahbar. Art,
wie die anderen das spielen. Also Lindemann ist natürlich noch so ein Fixpunkt auf der Bühne und die anderen sind einfach auch so Räder im großen Getriebe, damit das Ganze läuft. Ja,
ja,
also
die natürlich.
Die wollen jetzt auch nicht groß ihre Authentizität da auf die Bühne bringen.
Ja. Nee, das nicht. Aber du denkst schon als Zuschauer, okay, das sind irgendwelche Gottheiten. Das muss man schon denken. Ja. Also auch jetzt, wenn ich an die beiden Gitarristen denke, wie sie dort performen und auch wenn du dann Interviews hörst, die fallen danach auch in ein Loch. Mhm. Also das kann ich mir vorstellen, wenn du so gefeiert wirst. Und ich glaube, denen ist es auch egal, ob da 4.000 Leute stehen, 10.000 oder noch mehr. Ich glaube, dieses Loch ist einfach dann da.
Ja.
Und sie haben auch früher gesagt, dass sie die Songs für die Shows geschrieben haben. Das hat sich jetzt anscheinend geändert, denn wir können jetzt noch mal ein bisschen der Zeit voranspringen. Du hast ja auch noch mal was gesagt. Übrigens, Amerika ist auch auf dem Reise-Reise-Album.
Genau, über Amerika könnten wir ein bisschen was sagen, denn Amerika ist ein Album, ist ein Lied, das sich natürlich mit der Amerikanisierung, und Amerikanisierung ist ein schwieriger Begriff, weil der oft auch so von rechts verwendet wird. Oh Gott, die Amerikaner haben uns ihren Lebensstil aufgedrückt oder so. Aber das ist ein Lied, das sich natürlich mit dieser Art der Amerikanisierung auseinandersetzt. Aber es ist zugleich dann immer auch Selbstkritik, denn wir sind natürlich nach 45 unter einer kulturellen Hegemonie der USA. Also wir alle sind sehr, sehr stark davon geprägt, bis hinein in unseren Kleidungsstil, in unseren Film- und Musikgeschmack. Und sie feiern zum einen dieses Amerika, bringen aber auch kritische Töne unter, also Amerika, Coca-Cola, Sometimes War, also solche Passagen sind dann auch da drin. Das ist natürlich auch so im Zuge des Irakkriegs zu verstehen natürlich, aber es zeigt eigentlich, dass die amerikanische Popkultur, die sie da feiern und zugleich kritisieren, immer schon so etwas wie Entwurzelung meint, immer schon ironisches Spiel meint, immer auch meint, dass man sozusagen alles samplen kann und dass man nicht irgendwie zu einer wahren kulturellen Identität oder so zurückkehren kann.
Meinst du,
und dass diese Musik selbst ist aber auch so, also dass man nicht sagen kann, die ist jetzt richtig deutsch, sondern es ist auch immer schon die Parodie des Deutschen.
Ist es denn auch damit gemeint, dass du deine eigene Identität verlierst so ein bisschen, also aufgibst?
Wenn man sagt, eine kulturelle, also wenn man von einer festen kulturellen Identität ausgeht, aber was ausgehen würde, aber was soll das sein? Also,
keine Ahnung.
Kulturelle Identität wandelt sich ja permanent. Also, das ist ja ein dauerhafter Prozess. Es ist ja nicht irgendwas Feststehendes. Man kann sich natürlich bei Rammstein immer fragen, wovor fürchten sich eigentlich die Leute, die davor warnen, um Gottes Willen, das ist irgendwie ein Rechtsruck in der Musik oder so. Und der Philosoph Slavoj Žižek hat das mal so schön gesagt, im Prinzip fürchten die sich vor der Furcht oder fürchten sich vor sich selbst. Also sie fürchten sich eigentlich so ein bisschen von dem, was aus ihnen rausgekitzelt wird durch die Musik, was aber in uns ja ist tatsächlich.
Du meinst, dass sie selber zum Menschenfresser werden sozusagen, wenn sie
ja,
mal...
Ja, ein bisschen.
Ja, okay.
Also das sind ja Urängste, aber auch Begehrlichkeiten, die irgendwie in uns sind. Und diese Grenzüberschreitung findet natürlich in der Popmusik schon in gezähmter Weise statt. Also nur noch auf der Bühne oder auf der CD und nicht mehr im wahren Leben. Und mich erinnert diese Diskussion immer so ein bisschen an das, was zu Ballerspielen gesagt wird. Wenn gesagt wird, die Leute, die Ballerspiele spielen, die rennen hinaus und werden dann Amokläufer.
Das ist
genauso Blödsinn.
Das ist völliger Blödsinn. Das ist auch sehr oberflächlich nur betrachtet. Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mehr mit Rammstein auseinandersetzt, der kann mit gutem Verstand nicht sagen, dass die irgendwelche Ideologien verfolgen. Mhm. Es ist einfach oftmals nur sehr banal. Banale Provokation, die natürlich Themen zugrunde liegt, wie du es ja auch schon erklärt hast, selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass Rammstein wirklich oder jemals ein Motiv verfolgt hat, Leute zu prägen oder ihr Handeln zu beeinflussen, was das ja dann wäre, folglich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also deswegen sind auch so liebe Menschen, wenn du dir mal so ein Interview reinziehst von denen. Also wie gesagt, vom Till Lindemann kriegst du nicht viel mit, aber die anderen sind sehr bescheiden und also ich habe, glaube ich, auch eine ganz gute Menschenkenntnis. Das kannst du nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da Leute...
Nee, und also, mir ist noch mal was klar geworden, als ich jetzt diese Konzerte mir angesehen habe, bei YouTube auch, das sind ja oft wie Kindermelodien, ne?
Engel, natürlich.
Oder auch Seemann und also viele andere, das sind wirklich wie Hänschen klein, ein bisschen funktioniert das. Und trotz dieser Härte und der Gewalt, die wir da sehen und mit dieser Pyrotechnik, hat das auch was sehr Kindliches. Ja. Eigentlich bauen die da auch ein großes Kinderzimmer auf, wo man sich auch irgendwie gegenseitig abhält.
Das ist ein schöner Vergleich, so, ja, ja.
Man kommt, aber eben nicht, es ist eben kein Ernst, es ist ein großes Spiel.
Naja, dann können wir fast sagen, es ist eine Flucht aus der Realität so ein bisschen, ne? Auch ja. als Zuschauer oder Zuhörer, ja. besser gesagt, wenn du jetzt live da bist, Zuschauer, dass du einfach dann abschalten kannst und du bist dann in dieser Welt und nimmst das dann einfach mit.
Und ich glaube, die Musik macht das auch möglich. Also diese Art dieser ja, harten Taktung. Na,
natürlich.
Und all das.
Also wie gesagt, live, wenn du sie miterlebst, dann stehst du da und dein ganzer Körper vibriert. Was ist natürlich bei fast jeder Rockband so, dass das immer sehr laut ist. Aber die haben sich wirklich darauf spezialisiert, auch Knalleffekte einzusetzen. Nicht nur Pyro, das, was du siehst, also nicht nur irgendwelche Leuchtschweife oder was auch immer oder Feuerwerkskörper, sondern auch Knalleffekte werden. Allein schon beim Intro damals, wo dann der Drummer, ich weiß nicht, welcher Song das war. War das Rammstein oder Reise, auch für dich Reise? Da hat er so ein Drum-Intro. Und passend zu den Snare-Schlägen haben sie im Himmel Feuerwerkskörper gezündet, aber auch wirklich von der Lautstärke.
Ja.
Und was das für eine, also wie berechnet das sein muss, dass die dann zu dem Zeitpunkt explodieren. Sie starten sie nicht zu dem Punkt, sondern die explodieren zu dem Zeitpunkt. Und man nimmt das als Zuschauer so als selbstverständlich hin. Ist es ja überhaupt nicht. Da ist wirklich so viel berechnet und so viel für dieses Showmomentum gedacht. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Du bist sofort in dieser Welt drin und denkst eigentlich nicht mehr daran, was müsste ich jetzt daheim erledigen oder ne, du bist ja. in einer anderen Welt, was live gut funktioniert. Auf Platte habe ich dieses Gefühl erst gehabt, nachdem ich bei dem Konzert war, weil ich dann die Erinnerung habe und mich daran erinnern kann und diesen Abend vor Augen habe, aber von der Musik an sich hat mir das, weiß nicht, da habe ich andere Genres, die mich da mehr abholen, muss ich dir ehrlich sagen.
Bei den Videos setzen sie ja auch auf visuelle Knalleffekte.
Ja,
vielleicht
genau.
Kommen wir mal auf Deutschland.
Ja, gerne.
Sprechen. Das Absolut. Ist ja ein Song, der jetzt nochmal für Furore gesorgt hat, allein schon, weil das Musikvideo extrem aufwendig ist. Das ist eigentlich ein Blockbuster und vor ein paar Jahren hieß es noch, das Musikvideo ist tot, das Genre ist untergegangen und Rammstein beweist nun, nein, das lebt und plötzlich sprechen alle Leute über ein Musikvideo. In Deutschland und das ist extrem gut produziert. Es hat wahnsinnig viele Bezüge in die deutsche Filmgeschichte. Mhm. Fritz Lang, M, eine Stadt sucht einen Mörder oder Metropolis. Leni Riefenstahl natürlich wird einmal wieder aufgerufen. Dann das Leben der anderen, ein bisschen Babylon Berlin.
Ja.
Dann aber auch Filme wie 300 oder man wartet
Stimmt.
zum Teil drauf, kommen noch
Richtig.
Die Avengers irgendwo um die Ecke. Also Hollywood und die deutsche Filmgeschichte, die vereinen sich da auf eine ganz hybride Weise.
Aber im Kern ist es doch immer noch Musik, ne? Ja. Verrückt. Und diese
Aber was sagst du zu dieser Musik? Weil ich sagen muss, musikalisch hat mich das Lied jetzt nicht gerade begeistert.
Also ich habe das Gefühl, vor allen Dingen jetzt bei dem ganz, also das ist ja das siebte Album von denen, dass dieses Album einen Zweck hat, nämlich, dass die Musiker wieder vielleicht sich ausprobieren, wie es früher war und vielleicht zurück zu, ja, alter Stärke will ich nicht sagen, weil ich fand sie danach eigentlich prägnanter oder auch besser. Aber es gibt halt Stücke, die auch jetzt Deutschland, das hatte dieses Metal-Riff mit der Gitarre, was sehr einprägsam ist. Oder jetzt auch das nächste Lied, was sie rausgebracht haben, Radio. Da hast du auch ganz klar Bezug zu alten Stücken, wie zum Beispiel Du riechst so gut oder auch Asche zu Asche, was halt der Technoid ist. Dieses Intro, darauf beziehe ich mich bei Radio. Und da habe ich das Gefühl, nee, sie haben schon wieder Lust auf Technik und wollen einfach das, wie es früher war, vielleicht, was man ja auch von sich selber kennt, wenn man etwas lange gemacht hat und man hat dann eine Reise angetreten mit Umwegen und vielleicht sagt man hinterher, ja, aber früher, was wir gemacht haben, war eigentlich ganz geil. Und das Gefühl habe ich. Aber so richtig abholen tut es mich nicht, weil eben früher fand ich sie sehr steril, sehr kühl, sehr kalt und ja, auch Deutschland an sich, ich kann damit nicht viel anfangen. Also, und es provoziert mich auch nicht. Also,
vielleicht ist diese Sterilität auch was Gutes, nämlich sie verhindert, dass man tatsächlich irgendwie so etwas wie ein dumpfes Nationalgefühl bei diesem Lied entwickeln kann, weil
stimmt.
es so kalt ist, dass das nicht zulässt. Während Nationalismus natürlich immer so eine wärmende Gemeinschaft dir verspricht.
Ja, ja, okay, stimmt. Das gaukelt dir vor.
Und wenn
ja.
du so bist, dann bist du in einer homogenen Gemeinschaft und fühlst dich wohl. Das
stimmt.
ist ja immer das Versprechen von ganz rechts. Und das löst dieses Lied nicht ein. Und man muss wirklich Rammstein hier, auch wenn ich jetzt dieses Lied nicht so nicht so toll finde, man eben verteidigen gegen die Kritiker, die sagen, dass es irgendwie Deutsch tümelt. Also wenn wir uns mal da einen Blick auf die Texte werfen, ja, Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen. Also das zeigt schon die Ambivalenz. Deutschland, meine Liebe, kann ich dir nicht geben. Das sind Zeilen, viel deutlicher kann man nicht
sagen. So endet es sogar, ja, genau.
Dass man hier nicht irgendwie ein hurra patriotisches Lied komponiert hat, um jetzt irgendwie auf einer rechtspopulistischen Welle mitzuschwimmen. Ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil. Nein, also das merkst du, glaube ich, in ganz vielen Songs bei denen, dass es immer eine gewisse, vielleicht sogar Ironie hat, was sie bringen, weil es einfach sehr übertrieben ist. Und wenn du etwas sehr übertrieben darstellst, dann ist es irgendwann lächerlich. Und das an der Bühnenshow merkst du es. Also wenn dann der Koch kommt, Till Lindemann, hat der einfach das größte Hackeball. Der hat nicht ein normales, ne? Ja. Das ist einfach riesengroß. Und das merkst du halt auch an den Texten und eben auch an der Musik. Und die Musik ist jetzt natürlich auch wieder sehr überproduziert und sehr, also sie ist nicht dünn. Also wenn ich jetzt sage, für mich klingt sie etwas dünn, dann meine ich eher damit, dass sie, weil sie so überproduziert ist, immer ein gewisses Level hat. Das meint aber nicht, dass sie nicht druckvoll sein kann. Das kann sie nämlich sehr wohl. Aber im Vergleich zu anderen Produktionen, und ich kann jetzt nochmal wieder Bezug auf dieses Reise-Reise-Album nehmen, du merkst schon, das mag ich gern, das ist einfach tontechnisch brillant gelöst. Da hast du einfach auch eine gewisse Dynamik drin. Dynamik ist einfach der Unterschied zwischen leisesten oder dem leisesten Part zum lautesten Part. Mhm. Und du kannst diese Dynamik beschneiden, und wenn du sie beschnitten hast und du hast nur noch eine Audiowurst, jeder, der mal audiotechnisches aufgenommen hat, kennt diese Waveform-Darstellung. Ja. Die wird immer platter und der hat weniger Peak, sondern sie nähert sich an fast einer Ideallinie. Wenn du das erreicht hast, kannst du die ganze Produktion lauter machen. Und Lautheit heißt, dass der Mensch besser darauf reagiert. Das kennst du von Werbung aus dem Auto.
Ja.
Die Werbung ist lauter, du reagierst da drauf. Und die Psychoakustik hat bewiesen, dass wir Menschen auch erstmal auf ersten Blick oder vom ersten Mal hören sagen, es klingt besser. Aber es ist nicht der Fall. Du ermüdest schneller. Mhm. Du bist schneller genervt, und das ist nicht das, was wir gerne hören eigentlich als Menschen tatsächlich. Aber der Ersteindruck, der subjektive Ersteindruck, ist komplett anders. Und darum geht's halt. Es geht um den Ersteindruck. Und Rammstein hat es sicherlich nicht nötig, in welchen Spotify-Listen aufzukreuzen, aber genauso wird produziert heutzutage.
Aber Ermüdung ist ein gutes Stichwort, und das war auch der Effekt, der sich bei mir eingestellt hat. Es gab nochmal so ein Skandälchen, Skandal kann man es eigentlich nicht nennen, es war eher so ein Sturm im Wasserglas durch dieses Lied. Mhm. Alle haben nochmal ganz kurz drüber gesprochen, aber so 3-4 Tage, und wer dann im Urlaub war und dann wieder kam, hat es schon fast nicht mitbekommen, würde ich sagen. Und dann hat sich eigentlich schon bei fast allen Rezipienten und auch den Feuilletonisten, die sich jahrelang an Rammstein abgearbeitet haben, so eine Müdigkeit, eine Ermüdungserscheinung eingestellt, dass man sagt, ach ja, aber so richtig kann man sich auch nicht mehr drüber empören, und ja. Und die Frage ist eigentlich, wo geht es mit Rammstein dahin?
Ja, das stimmt.
Weil ewig kann man das auch nicht machen, und mit den Provokationen irgendwie nationalistisch, deutsch und so, sind sie durch. Ich glaube, ist es alles gemacht, was man
stumpft
machen kann.
Ab.
Und man stumpft ab. Und wirklich, ich glaube, bleiben werden diese Provokationen am Ende nicht. Also es werden nicht Songs sein, wie jetzt dieses Deutschlandlied, das man sich noch in 20 Jahren anhört.
Ah, okay.
Vielleicht dann eher so Dinge, die eher an eine Ballade gehen. Vielleicht eher Engel oder Seemann oder was für ein Reise-Reise-Album.
Ja, hier ohne dich
vielleicht
oder so,
als Konzeptalbum sogar, dass das so begriffen wird. Und dass es eben nicht diese provokanten Titel sind, wenn das Problem ist bei der Provokation, dass sie recht schnell musealisiert wird. Das ist ein bisschen wie mit den Künstlern so in den 60er Jahren, die auch einen Skandal nach dem anderen produziert haben, und jetzt hängen sie alle brav hier in der Kunsthalle oder sonst wo. Dann kann man sich das mit einem Gläschen Champagner bei einer Vernissage
ein bisschen drüber lächeln tatsächlich auch.
Drüber lächeln, so war das damals, und mein Gott, was hat sich da so ein Moralapostel vielleicht aus dem Fenster gelehnt, und heute sind wir da klüger. Das stellt sich ein, und dadurch nimmt man natürlich der Kunst sehr schnell die Provokation, und meistens bleibt die Kunst länger, die dann gar nicht so sehr auf Provokation aus sind. Es sind oft nicht diese großen agitatorisch-politischen Romane oder so, die jetzt in der Literaturgeschichte wichtig sind, sondern es sind dann doch eher die zeitloseren Themen, wo sie atmosphärisch dicht sind, wie jetzt beim Seemann.
Ja, ich glaube auch, weil die Probleme der Menschen eigentlich auch im Kern gleich bleiben und man sich damit abgeholt fühlt. wahrscheinlich.
Ja, das sind so Konstanten,
die, ja, exakt, die da sind. Ja, genau, die irgendwie in dir verankert sind, verwurzelt sind. Mhm. Anker Seemann, ne? Ist klar. Genau. Wolfgang, ich glaube, wir sind fast am Ende, oder?
Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir müssen noch sagen, Schalala Bla, diesen Schalala. Großartigen Titel haben wir uns nicht ausgedacht, sondern wir haben eine kleine Umfrage gestartet nach schönen...
Es gab verschiedenste Einsendungen, oder?
Nach Namen. Kogis Schmidt-Parade.
Was haben wir noch? Ganz gut. Krug Schmidt und Krogzart von Schmidthoven. Das ist immer noch einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Oder auch zwei wie
Dur und Moll.
Zwei wie Dur und Moll.
Das heben wir uns mal auf.
Bist du denn eher Dur oder eher Moll dann? Da sind wir beides. Jeder kann beides sein,
wir,
ne?
Wir können beides sein. Ja,
fröhlich und betrübt.
Ja, ja.
Sehr, sehr gut.
Heute war es heiter.
War sehr heiter. Erste Folge tatsächlich. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Wolfgang.
Hat mich gefreut und wir schauen, wie es weitergeht. Wir haben noch ganz viel, über das wir unbedingt reden wollen. So viele Musik. Bands, so viele Lieder, so viele Phänomene.
Ich freue mich gerade auf ein Italo-Pop-Special mit dir übrigens.
Ah,
ja, ich hätte
so richtig, mit Gianna Nannini.
Da hätte ich richtig Bock mit dir. Italo-Pop.
Albano und Romina Power.
Alle. Ja. Das wird schön. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, was auch immer. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dabei. Schönen Tag. Tschüss.
Tschüss. Shalala.